Mein Name ist Joel Gerber und ich habe das Privileg, mit diesen jungen Menschen unterwegs sein zu dürfen. Ich bin seit 4 Jahren in der Schulleitung der Master's Commission. Ich bin evangelischer Pfarrer und bin Teil der landeskirchlichen Gemeinschaft, wo diese Schule auch angesiedelt ist. Das ist in Biel, in der Schweiz, so am Übergang zur französischsprachigen Schweiz, aber noch Deutschschweiz und im Kanton Bern. Wir durften schon letztes Jahr hier sein, also es ist auch sehr lebendige Erinnerungen an diesen Ort. Wir haben damals auch als Gruppe hier unten gewohnt. Es gab einen Moment, wo wir mit dem ganzen Team hier waren, während 2, 3 Tagen. Im Moment sind die auf 3 verschiedene Ortschaften verteilt. Also hier waren einmal so fast 35 Leute von uns. Und das war ein sehr schöner, lebendiger Ort einerseits, aber auch ein ganz besonderer Moment für uns. Wir haben Raffaella vor 2 Jahren auch auf Einsatz kennengelernt im Stoffwechsel. Und dann darüber haben sich Verbindungen entwickelt. Wir haben dieses Jahr einen 2. Student aus Dresden gehabt. Und nächstes Jahr wird wieder jemand von der Familie Damm bei uns sein, nämlich Christopher wird im Oktober bei uns die Schule, die MC, beginnen. Da freuen wir uns sehr. Und schon nur von dort her fühlen wir uns sehr, sehr verbunden. Ich möchte mit euch heute über das Thema Nachfolge reden, über Jüngerschaft. Ich weiß nicht, was das Wort bei euch auslöst, wenn ihr es zuerst hört. Vielleicht ist es sehr vertraut, bekannt, es löst Freude aus. Vielleicht aber auch ein mulmiges Gefühl. Es tönt eventuell zu intensiv, zu definitiv, zu einschränkend, zu fest abhängig von etwas anderem. Und bevor wir uns heute dem Haupttext, dem Markus-Evangelium widmen, möchte ich etwas herauszoomen. Und eine der Kernfragen und größten Spannungen, so nehme ich das jedenfalls wahr, zum Leben als Christ in unserer Kultur anschauen. Michael Herbst, ein inspirierender Denker, hat diese Spannung in folgender Frage ausgedrückt. Wie kann ein Ich wirklich ein Ich sein, also mündig, und in einer intensiven Gemeinschaft mit Gott leben, nämlich lebendig? Also wie kann ich Glaube so leben, dass er in die Weite, in die Freiheit, zum Leben in Fülle, zum Aufatmen führt? Ein Leben, wo das falsche Abhängigkeiten loslässt, Sachen, die mich zurückhalten, wie Angst vor Versagen, vor Verlust, vor Menschen, Abhängigkeiten von Anerkennung, Zwang nach Dopaminshots in der digitalen Welt, von Erwartungen, denen ich mich nicht entziehen kann. Und wie kann ich gleichzeitig auf einen Gott setzen, der mich in seine Nachfolge ruft, der keine halbe Sachen, keine Gelegenheitsbekanntschaft, sondern nach Hingabe, ungeteiltem Herzen, kurz nach Jüngerinnen und Jüngern fragt? Ist das nicht ein Gegensatz?
Zur Freiheit hat euch Christus befreit.
Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.
Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit.
Mit ganzem Herzen.
Vertraut auf den Herrn und bau nicht auf deine eigene Klugheit.
Kommt alle zu mir, ihr, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.
Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.
Und das kann jetzt noch lange so weitergehen. Da gibt es eine echte Spannung. Ein Glauben, der in die Freiheit führt, in die Weite. Und gleichzeitig ein Ruf von Gott, sich völlig abhängig zu machen von ihm. Wir leben in einer Zeit, in der Unabhängigkeit das große Mantra ist. You do you. Authentizität. Dich selbst sein. Einzigartig. Von niemandem bestimmt, unabhängig. Jede zweite Werbung spielt damit. Jede neue Tech-Firma verspricht uns was in diese Richtung. Unsere Gesellschaft atmet förmlich diese Überzeugung und wir atmen sie mit ein. Ich glaube, Christsein heißt, im Alltag mit Gott verbunden zu sein und aus seiner Gnade zu leben. Heißt sozusagen ein absolutes Abhängigkeitsverhältnis von Gott. Und damit dann zu dem befreit zu werden, zu dem er mich geschaffen und berufen hat. Also das heißt dann eine Unabhängigkeit von all dem, das unser Leben zurückhält und knechtet. Ich nenne das das Jesus-Paradox, Freiheit durch Abhängigkeit. Ich glaube wirklich, dass reifer Glaube durch wachsende Abhängigkeit zu Gott in eine wachsende Unabhängigkeit von der Welt führt. Das ist das Paradox und der heilsame Weg. Im Gegensatz zu umgekehrt. Unabhängigkeit zu Gott führt in eine wachsende Abhängigkeit von der Welt. Und hier liegt eine der großen Challenges, Herausforderungen unserer Zeit. Wenn ich in die unzähligen Leben schaue, in meinem Umfeld, dann sehe ich es oft gegensätzlich. Viele Menschen kehren Gott den Rücken zu, weil sie der Überzeugung sind, dass er ihre authentische, individuelle Lebensführung in Frage stellt. Menschen wollen sich loslösen von organisierter Religion, von all dem, was einschränkt. Menschen werden immer und immer unabhängiger von Gott. Soziologen reden im Moment schon von einem postchristlichen Zeitalter. Immer weniger glauben an einen persönlichen Gott. Für immer weniger hat eine Gottesbeziehung große Auswirkungen auf ihr Leben. Aber hier ist schon eine entscheidende Frage. Die Unabhängigkeit, die sich Menschen davon erhoffen, ist das wirklich Unabhängigkeit? Ja, ich glaube, dass jeder Mensch irgendjemandes Jünger oder Jüngerin ist. Die Frage ist nicht ob, sondern von wem und von was. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass das Ideal der Unabhängigkeit selbst, der Authentizität selbst, zu einem Ideal wird, das jüngert. Man muss das sein, weil das das ist, wofür man stehen will, weil das das Selbstbild ist, das beworben wird. Auch Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung kann zum Zwang werden. Und wenn dann letztlich die Frage da ist, ob dem, dem wir folgen, gut tut, aufbaut, entfaltet, mündig macht, zum Blühen bringt, durch Täler führt, in die Tiefe trägt, im Versagen aufrichten, dem Leben wirklich Sinn gibt, ob es wirklich ein Ziel ist, wofür es sich lohnt, das Leben zu schenken, ob es wirklich durch den Tod rettet, dann, glaube ich, ist die christliche Botschaft, die biblische Botschaft, eine einzigartige Botschaft.
Dann werdet ihr von dort aus den Herrn, deinen Gott, suchen. Und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. Wenn du in Not bist und wenn all diese Dinge dich getroffen haben am Ende der Tage, dann wirst du zum Herrn, deinem Gott, umkehren und auf seine Stimme hören. Denn ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht vernichten, und er wird den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat. Denn frag doch nach den früheren Tagen, von dem Tag an, als Gott den Menschen auf der Erde geschaffen hat. Und frag von einem Ende des Himmels bis zum anderen Ende des Himmels, ob je eine solch große Sache gehört oder ob dergleichen geschehen ist. Hat je ein Volk Gottes Stimme mitten aus dem Feuer reden hören, wie du sie gehört hast und ist am Leben geblieben? Oder hat je ein Gott versucht, hinzugehen und sich eine Nation mitten aus einer anderen Nation zu holen? Durch Prüfungen, durch Zeichen und durch Wunder und mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und durch große Schreckenstaten nach allem, was der Herr, dein Gott, in Ägypten vor deinen Augen für euch getan hat. Du hast es zu sehen bekommen, damit du erkennst, dass der Herr der alleinige Gott ist. Außer ihm gibt es sonst keinen. Vom Himmel her hat er dich seine Stimme hören lassen, um dich zu unterweisen. Und auf der Erde hat er dich sein großes Feuer sehen lassen. Und mitten aus dem Feuer hast du seine Worte gehört.
Neben ihm gibt es sonst keinen. Ein Gott, der wirkt, der hält, was er verspricht. Wo sonst gibt es das? Ganz ehrlich, wie geht es uns eigentlich, wenn wir auf andere setzen? Die Frage ist immer, wenn wir unser Leben etwas widmen, was da versprochen wird und was es wirklich auch hält. Und wenn wir dann eben die Frage stellen, was wirklich trägt, was rettet, dann fallen sehr viele Dinge gleich von Beginn weg aus dem Rennen. Und dann hören wir Jesus die Fragen beantworten. Mit Zusagen wie, ich bin gekommen, dass sie Leben haben in Fülle. Wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Ich will, sei gesund. Dir sind deine Sünden vergeben. Habt keine Angst, glaubt nur. Und glücklich sind die, die glauben. Demjenigen nachzufolgen, der Worte des ewigen Lebens hat, der nicht enttäuscht, derjenige, der all unsere Sehnsüchte und Fragen, Ängste und Wünsche kennt und versteht. Und so könnte man es zusammenfassen: Für Jesus zu leben, mit ihm unterwegs zu sein, lohnt sich. Aber was bedeutet es, es lohnt sich hier und aus welcher Perspektive? Wenn wir über den Lohn der Nachfolge reden, müssen wir nicht auch über den Preis der Nachfolge reden. Und das ist vielleicht jetzt ein bisschen ein Downer, aber das wollen wir heute auch noch tun. Wir wollen auch über diesen Preis der Nachfolge reden. Und wir hören einen Bibeltext aus Markus 10, die Verse 35 bis 45.
Da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, auf ihn zu und sprachen: Meister, gewähre uns, worum wir dich bitten. Er antwortete ihnen: Was soll ich für euch tun? Sie aber sprachen: Gewähre uns, dass einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit sitzen wird. Er sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde, und mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie sprachen: Ja, das können wir. Da sagte er zu ihnen: Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Doch wer zu meiner Rechten und wer zu meiner Linken sitzen wird, das kann ich nicht sagen. Diese Plätze sind reserviert für diejenigen, für die sie bestimmt sind. Als die anderen 10 das hörten, wurden sie immer unmütiger über Jakobus und Johannes. Doch Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher der Welt gelten, unterdrücken sie, und die Großen setzen ihre Macht gegen sie ein. Unter euch aber sei es nicht so. Denn wer unter euch groß sein will, sei euer Diener, und wer unter euch der Erste sein will, sei der Knecht aller. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.
Vielleicht kurz zum Kontext. Wir sind auf dem Weg nach Jerusalem und es wird ernst. Man spürt es in den Texten. Jesus wird expliziter über seinen eigenen Weg. Er wird klarer über die Kosten, über den Preis der Nachfolge. In der Begegnung mit dem Jüngling macht er ihm klar: keine halben Sachen. Er redet über die Ehescheidung, keine Kompromisse. Er redet über Verantwortung in der Lehre an andere. Er redet nicht schön. Er wird revolutionär mit seinen Jüngern, mit seiner Message. Er macht klar, Nachfolge hat eine andere Logik. Macht euch auf etwas gefasst. Es ist anders, als ihr es erwartet bis jetzt. Und ganz spannend ist, dass er immer wieder in den Gesprächen verbindet, wenn er redet, dass er einen Weg gehen wird und dass dieser mit uns zu tun hat. Dass sein Weg des Dienens, des sich Hingebens etwas mit unserem Weg zu tun hat. Wir lesen in Markus 9, die Verse 30 bis 32. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand wissen sollte. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen: Der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen. Und sie werden ihn töten. Wenn er getötet ist, so wird er nach 3 Tagen auferstehen. Sie haben verstanden das Wort nicht und fürchten sich, ihn zu fragen. Und das ist hier schon das zweite Mal, wo Jesus über diesen Weg redet, den er gehen muss. Und das machen die Jünger. Sie verstehen nicht, von was er redet. Was auch immer sie erwarten auf dem Weg und auch vor allem von dem, was in Jerusalem dann passieren wird, weil sie sind auf dem Weg nach Jerusalem, geht um die Frage, was dann ihr Platz ist, ihre Stellung in diesem Neuen, das geschieht. Das ist das, was sie brennend interessiert. Markus 9, 33 bis 37. Und sie kamen nach Kapernaum. Und als er im Haus war, fragte er sie, was habt ihr auf dem Weg besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es und sprach zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat.
Hallo, ich bin Elisabeth.
Hallo, ich bin Elisabeth.
Ich komme aus Frankreich.
Ich komme aus...
Ja. Also, now I will speak English, because... Yeah.
Ab jetzt spreche ich Englisch.
So, before I really gave my life to Jesus, I was really a huge fan of mangas and Japanese culture.
Bevor ich mein Leben Jesus gegeben hat, war ich wirklich ein großer Fan von Mangas und der ganzen japanischen Kultur.
I was part of a manga club in my school and yeah, like I was going to convention and yeah, there was my closest friend. It was quite my family, a community in a way.
Ich war Teil von einem Manga Club in meiner Schule. Ich bin zu Conventions gegangen und ich hatte eine sehr sehr gute Freundin, die auch da drin war.
But at this time we had a lot of perverse conversation, because in mangas there is a lot of stuff that are not that good, like not all of them, but some we should really take care of.
Und yeah. Wir hatten irgendwie in der Zeit gerade viele Gespräche über ziemlich perverse Sachen, weil das auch vielen Mangas vorkommt.
And yeah, at this time I was also saying a lot of bad words, or I was not really respectful towards another.
Ich habe auch viele schlechte Worte verwendet und war nicht sehr respektvoll im Umgang mit meinen Mitmenschen.
But then I really met Jesus when I was 14. I really met Jesus when I was 14.
Und ich bin dann Jesus wirklich begegnet, als ich 14 Jahre alt war.
And then he really changed my way of thinking.
Und ab da hat er wirklich meine Art zu denken völlig verändert.
I stopped to say bad words, or like I started to be really more respectful and loving with the others.
Ich habe aufgehört, schlechte Worte zu sagen, und mir ist bewusst geworden, dass es wichtig ist, respektvoll mit anderen umzugehen.
So I had to take a decision about this club, should I continue to go or not?
Und dann musste ich auch eine Entscheidung treffen über diesen Club. Soll ich weiter dorthin gehen oder nicht?
And more and more I took distance with these people and this club, even if they were like my closest friend, and even if I saw them laughing together or yeah, sharing time together, even when I would then be there.
Und ich habe begonnen, mich immer mehr zu distanzieren von dem Club. Auch wenn dort meine engsten Freunde waren, wenn ich sie zusammen lachen gesehen habe oder Spaß haben.
And in the same time, God gave me new friends that are Christians. And yeah, like really a real family now, I really realized.
Und in diese Zeit hinein hat Gott mir dann wirklich wahre Freunde gegeben, die christlich waren und mir wie eine Familie gegeben haben.
And that's people who are really important for me. Now it's been 6 years and they're still as much important, even more than before.
Diese Menschen waren damals sehr wichtig für mich und das ist jetzt 6 Jahre her und jetzt sind sie noch wichtiger als noch am Anfang.
Yeah, so it wasn't always easy to choose to put aside the worldly stuff, but God helped me and now it's really great.
Es war nicht immer einfach, dieses weltliche Zeug auf die Seite zu räumen, aber Gott hat mir wirklich dabei geholfen und jetzt ist es wirklich großartig.
Ich glaube, das heißt nicht, dass Nachfolge von Jesus immer heißt, alles hinter sich zu lassen oder sich von allem abzugrenzen. aber dass es ein echtes Hinhören ist. Gott, was ist mir eigentlich wichtig in meinem Leben? Und was nimmt auch Raum? Was verändert mich zum Guten und bringt mich näher zu dir und was auch nicht? Nachfolge heißt, dass Ansehen bei Gott wichtiger ist als Ansehen bei den Menschen. Das ist eine andere Logik und es ist ein Ruf, sich nach dieser auszurichten. Ein Ruf, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Ein Leben für den Nächsten, für Gott und nicht für sich selbst. Und da ist ein Preis drin. Und Jesus redet genau auch über diesen Preis, zum Beispiel mit dem reichen Jüngling, über die es dann in den nächsten Versen geht. Und danach sind die Jünger wieder dran. Da fing Petrus an und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen, wir sind dir nachgefolgt. Und Jesus versteht sofort, worum es hier geht. Jesus, du hast schon gesehen, und er geht darauf ein. Er nimmt es ernst. Er verweist auch auf einen Lohn, der diese Welt hier übersteigt. Aber er wechselt dann gleich wieder den Fokus ins Hier und Jetzt und wieder auf die Frage des Preises. Viele aber werden die Letzten sein, die die Ersten sind. Und die Ersten sein, die die Letzten sind. Und er nahm abermals die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren werde. Je mehr ich mich mit diesem Text auseinandergesetzt habe, mit diesem Unterwegsein nach Jerusalem, desto mehr ist mir dieser Rhythmus aufgefallen. Jesus redet über den Preis und die Jünger fragen nach dem Lohn. Und Jesus redet wieder über den Preis und die Jünger fragen nach dem Lohn. Und so geht es auch weiter im heutigen Lesetext. Jakobus und Johannes kommen und sagen, Meister, wir wollen dich etwas fragen und wir wollen, dass du ja sagst. Und Jesus fragt, was denn? Gib uns, dass wir sitzen, eine zur Rechten und eine zur Linken in deiner Herrlichkeit. Das ist eine krasse Anfrage. Für alle Eltern, das ist eine Fangfrage. Ich glaube, wenn die Kids kommen und sagen, wir möchten jetzt eine Frage stellen, wir möchten, dass ihr auch schon ja sagt. Also wir möchten gerne einen Blankoscheck. Ich glaube, bei den meisten Eltern sind da die Alarmglocken sehr, sehr, sehr laut und sehr rot. Was kommt jetzt da? Welche Eltern würden das je tun? Aber die Jünger tun das, Jakobus und Johannes. Und sie fragen nach dem Lohn und sie sind auch überzeugt, dass sie das verdient haben. Und was dann im Kontext von dem Weg, den Jesus wirklich geht, nach Jerusalem geschieht, ist ja fast ironisch. Sie wollen links und rechts neben Jesus gekrönt werden. Bei den anderen Jüngern löst das Frust aus. Es geht also wieder weiter. Schon einige Szenen davor war das schon der Inhalt des Streits. Die Frage, wer der Größte unter ihnen ist. Und Jesus legt den Fokus wieder auf etwas anderes. Wir hören noch einmal Markus 10, die Verse 41 bis 45.
Und als die 10 das hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Und Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher der Welt gelten, unterdrücken sie. Und ihre Großen setzen ihre Macht gegen sie ein. Unter euch aber sei es nicht so. Denn wer unter euch der Erste sein will, sei der Knecht aller. Und wer unter euch der Größte sein will, sei der Diener. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.
Das Thema des Lohnes, der Nachfolge, bleibt den Jüngern zuoberst. Was springt für uns raus? Und das ist nicht einfach falsch. Es ist menschlich, es ist verständlich. Die Frage, ob es sich im Letzten lohnt, ist zentral. Aber es ist nicht die einzige. Und es ist diese weltliche Vorstellung von Lohn, die so tief in uns drin ist, auch so tief in den Jüngern, die Gefahr bringt, sich auf das Falsche zu fokussieren. Weil Jesus redet nicht über die Logik der Welt. Oder er redet nicht in der Logik der Welt, aber er redet über die Logik der Welt. Wenig, in wenigen Sätzen, aber in diesen Sätzen steckt so viel. Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Ich glaube, heute, in dieser gegenwärtigen Zeit, kommen da ganz viele Bilder, die Nachrichtenbilder. Menschen in der Ukraine, Interviews mit Kriegsgefangenen, mit Menschen, die nichts mehr haben, Bilder von verzweifelten Familien, von toten jungen Soldaten, die nichts von diesen Gefechten haben. In der Logik der Welt geht es um Macht, geht es um die Frage des Status. Ich habe neben dem gegenwärtigen Krieg noch ein zweites Beispiel. Ich weiß nicht, wer die Fernsehserie Billions kennt. Wer kennt Billions? Okay, ich weiß auch nicht genau, ob ich das empfehlen sollte. Es ist sehr gut, aber es ist eben auch ein bisschen dunkel, weil es geht um ein großes Machtspiel. Es geht um so einen Hedgefondsmanager, einen Milliardär in New York, der ganz große Gelder verwaltet, hyperintelligent ist und sein Ziel ist eigentlich immer mehr Geld zu haben. Und er hat eine Mitarbeiterin, nämlich eine Psychologin, die sehr, sehr gut ist in der Arbeit, die sie tut und deren Arbeit eigentlich ist, dass sie die Belastbarkeit und die Arbeitsfähigkeit all dieser jungen, verrückten Typen, die dort arbeiten und viel, viel Geld anschaffen für diesen Mann, aufrechterhält. Das Problem ist aber, sie ist die Frau vom Staatsanwalt aus New York, der eine tiefe Eifersucht verspürt gegenüber diesem Hedgefondsmanager. Und die ganze Serie geht eigentlich um einen großen Machtkampf zwischen diesen beiden Männern, wo diese Frau in der Mitte steht, die bereit sind, eigentlich sich selbst zu zerstören, weil sie dem anderen das nicht gönnen. Und ich habe einen Teil dieser Sendung geschaut und ich glaube, das ist ein sehr, sehr akkurates Bild, heutiges Bild von dem, was hier Jesus darüber redet. Wie bereit wir sind, wie weit wir gehen, um Macht zu haben, um zu gewinnen. Ich habe als Jugendlicher bei uns in einem Laden gearbeitet, die Migros heißt das bei uns, das ist so viel wie wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, Edeka oder Rewe. Und ich habe dort, also zwischen 15 und 18, war ich immer verantwortlich, alle Getränkesorten aufzufüllen und die Wagen wieder vom Parkplatz runterzubringen. Das ist so ein kleiner Job, immer am Freitag nach dem Gymnasium. Und schon dort habe ich ganz große Machtkämpfe gespürt. Also das Terrain ist sehr klein, es ging dann um die Frage, wer wem sagen kann, wann er in die Pause geht, oder um die Frage, ob einer der Restaurantleiter einem dann befehlen kann, man muss auch noch das Gemüse rausbringen, statt nur die Getränke oder so. Aber schon in diesem Setting gibt es Machtspiele. Also ich glaube auch, um zu zeigen, die Frage der Macht, die Frage, worum es geht und was für einen Status man hat, ist nicht nur gekoppelt damit, dass man viel hat und auch viel Verantwortung oder viele Möglichkeiten. Bei Jesus ist es eben umgekehrt. Jesus nachfolgen heißt eben nicht oben mitmischen. Es ist nicht ein Geheimrezept für ein Leben voller Erfolge. Nach welchen Standards kann das Leben in der Nachfolge von Jesus scheitern? Nach welchen Standards wird da ganz viel Ressourcen, Aufmerksamkeit, Liebe, Energie verbraucht, verschwendet für eine andere Art von Menschsein? Der Lohn der Nachfolge ist Jesus selbst, mit ihm unterwegs zu sein. Ein Leben mit und für denjenigen, der Quelle des Lebens selbst ist, der dem Leben Sinn und Gewicht gibt. Am Ende des Tages, am Ende unseres Lebensweges, ist die zentrale Frage nämlich, wofür hast du gelebt? Wem oder was hast du die Zeit gewidmet, geschenkt, die dir von deinem Schöpfer anvertraut? Oder, um mit diesem schönen deutschen Wort auszudrücken, die dir der Schöpfer gestundet hat. Wie hast du dein Potenzial, oder in Bilder von Jesus zu reden, dein Talent gebraucht? Welchem Schatz bist du nachgejagt und hast alles dafür aufgegeben? Auf welchen Grund hast du gebaut? Wem hast du mit deinem Leben gedient? Wen oder was hast du angebetet?
حلي يا نفسي للرب للرب رحلي لكل حياتي ولإلهي لحرنم دايما مبروك مبروك يلي بتاكل على الرب إلهه يلي صنع السماء والبحر والأرض وكل يلي فيها الرب بيعطي النظر العميان الرب بيقوي من الحنيين الرب بيحب المكسورين الرب رح يملك للأبد للأبد هو إلهك يا صهيون من جيل لجيل. هاليلويا.
هاليلويا. Nachfolge heißt, auf den einen Gott setzen. Ein Gott, der uns einlädt, für ihn zu leben. Jesus lädt uns ein und sagt, komm mit mir, folge mir nach. Und ich zeige dir eine neue Art des Menschseins. Ein Ja zu Jesus hat seinen Preis. Aber es ist das wertvollste und lebensveränderndste Ja, das wir dir sagen dürfen. Es ist ein Ja nicht zu einer Idee, nicht zu einem Ideal, einer Lehre, sondern zu einer realen Person, einem realen Gott. Es ist ein Ja in ein Leben, das über uns selbst hinausgeht.
Mein Name ist Tim und ich komme aus der Schweiz und ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und auch in einer Gemeinschaft aufgewachsen. Und in dieser Zeit habe ich zwischendurch auch sehr starke Ungerechtigkeiten erlebt und auch tiefe Verletzungen. Und als ich dann ins Gymnasium kam, distanzierte ich mich sehr schnell komplett von meiner Gemeinschaft, vom Glauben, von der Kirche und auch von Gott. Habe alternativ gelebt, in einem Sinn von mir selber versucht, eine Identität zu geben, mir selber Wert zu geben. Bin Anerkennung nachgerannt und habe die auch bekommen, teilweise. Und so nach 3,5 Jahren habe ich mich wieder mal mit meinem Mentor getroffen. Der hat mir also immer all Monat eine Nachricht geschickt und gefragt, ob wir uns wieder mal treffen wollen. Und ich habe dann immer eine billige Ausrede parat. Aber da an diesem Zeitpunkt hat dann Gott an mir genug gearbeitet, dass ich einwilligte. Ich kam so mit der Idee in dieses Gespräch, dass ich ihm alles aufliste an Ungerechtigkeiten, was wirklich ungerecht war, auch an tiefen Verletzungen, die passiert sind von Geschwistern im Glauben, als Grund, dass er mich dann loslässt, also in Ruhe lässt. Und ich habe ihm das aufgerissen. Bam, 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 hier, nimm das, was willst du dazu sagen? Hä? Kannst du nicht, oder? Und am Schluss hat er mir in die Augen geschaut und hat mir gesagt, ja, Tim, ich sehe das und das ist wirklich nicht gut, das ist wirklich schlimm. Aber es ist leider kein Grund, um nicht mit Gott unterwegs zu sein und mit ihm zu leben und ihm nachzufolgen. Und das hat mich nicht losgelassen. Und in den nächsten Jahren habe ich mich dann immer wieder schrittweise dazu entschieden, dass ich die Verletzungen und die Ungerechtigkeiten hinter mir lasse, dass ich das auf den Tisch bringe und dass ich Versöhnung suche, dass ich auch die falschen Identitäten, die falschen Stützen meines Lebens hinter mir lasse, Anerkennung von Menschen. Und es war durchaus nicht einfach. Es war ein Loslassen und ein kurzer Moment der Leere, wo man nicht weiß, was macht mich jetzt aus. Aber kurz danach kam Gott und er füllte dieses Vakuum wirklich auf. Ich durfte erkennen, wie Gott ein Gott ist, der heilt, der wiederherstellt. Ein Gott, der mir eine tiefe Identität gibt, die ich mir nicht verdienen muss, die mir gegeben ist als Kind Gottes. Als ein Gott, der mich berufen hat zu etwas ganz Besonderem und etwas mit mir vorhat, als Gott, der mich mit Fähigkeiten gegeben hat, Gaben. Und das ist ein Weg, wo ich immer mehr diese Früchte sehen darf. Und ich kann wirklich heute von ganzem Herzen sagen, dass die Kosten wirklich nichts sind im Verhältnis zu dem großen Lohn, den ich schon jetzt in diesem Leben erhalten darf.
Ich glaube, wir suchen oft nach Gründen außerhalb von Jesus, wieso wir nicht bereit sind, ganz nachzufolgen. Und Jesus lädt uns ein, auf ihn zu schauen. Und wenn man dann wirklich auf ihn schaut, auf seine Botschaft, auf seinen Weg, mir geht es jedenfalls so, dann werden diese Gründe, auch diese vielleicht inneren zurückhaltenden Stimmen, die eben sagen, aber dieser Preis und dieser Preis, die geraten dann in das richtige Verhältnis. Nämlich werden sie immer kleiner und unbedeutender. Weil mit Jesus unterwegs sein, hat eine andere Logik. Die wichtigste Meinung über unseren Leben ist von ihm. Die Augen, die uns anschauen, die wirklich zählen, sind sein. Und die fragen nicht nach Leistung, nicht nach Erreichtem. Schauen nicht aufgrund von bestimmten Bedingungen freundlicher drein, sondern sie nehmen unser Ja ernst. Durch alles Stocken, durch alles Auf und Ab. Alles Scheitern. Und sie hören nicht auf zu erinnern, aufzuzeigen, aufzuwecken, zu kämpfen und anzuziehen. Sie laden uns ein, dass wir uns von ihm abhängig machen, nicht weil er es braucht, sondern weil er weiß, dass das zu dieser Freiheit führt, nach der wir uns zutiefst sehnen. Weil wir reden hier von dem Gott, der es nicht als Raub angesehen hat.
Ja, war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters.
Der Preis der Nachfolge, wir haben es vorhin gehört, steht in keinem Verhältnis zum Lohn. Und das ist das, was wir sagen können aus der Glaubensperspektive. Das ist in keinem Vertrag, sondern das ist dieses sich anvertrauen, dieses Glauben. Jesus, wenn du wirklich der bist, der du sagst, dass du bist, dann glaube ich, dass es sich lohnt. Ich habe in meinem Leben viele Menschen erlebt, die diesen Schritt machen. Ich darf mit Menschen unterwegs sein. Und nicht nur mein eigenes Leben, sondern gerade auch ihr Leben bezeugen für mich, dass es sich lohnt. Aber auf einer anderen Ebene, als wir oft denken. Ja. Wir möchten jetzt in einen Moment gehen, wo wir ein Lied hören. Und wo wir das einfach nachhallen lassen. Wo wir vielleicht auch ins Gespräch kommen können mit Gott und einfach fragen, wie sieht es eigentlich um mein Verständnis von Lohn und Preis aus? Was ist meine erste Frage, wenn es um Nachfolge geht? Wo habe ich vielleicht andere Erwartungen an Gott gehabt oder hab die immer noch und denke, da muss es sich doch lohnen. Siehst du, wie viel ich aufgegeben habe? Vielleicht gibt es Dinge, die wir ihm hingeben möchten, wo wir aber auch ausdrücken möchten. Das ist echt schwierig. Ich brauche deine Perspektive und deine Hilfe. Wir würden dann von dort, nach diesem ersten ruhigen Lied, würden wir dann in eine Anbetungszeit gehen, noch einmal. Ich weiß nicht, wie ihr das macht bei euch, aber wir haben den Eindruck, wir würden gerne auch einfach anbieten, dass zwei, drei von uns hinten stehen. Wir dürfen vielleicht auch von der Gemeinde selbst, der Gemeindeleitung, vom Gebetsteam jemand da sein, wo man auch Gebet empfangen kann, wo man einen Schritt machen kann, wenn man das möchte. Und etwas ausdrücken und für sich beten lassen. Und das ist einfach eine Einladung mit Jesus selbst persönlich an unserem Ort, wo wir sitzen, ins Gespräch zu kommen und dann in der Anbetungszeit und möglicherweise auch in einem Moment des Gebetes das ihm auszudrücken.